Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Zu den bekanntesten Begebenheiten, die im alttestamentlichen Buch Josua geschildert werden, gehört die Eroberung der Stadt Jericho. Kurz nachdem die Israeliten den Jordan durchquert und das Land Kanaan betreten haben, beauftragt Gott sie, diese durch eine Mauer gesicherte Stadt einzunehmen. Allerdings nicht mit Waffengewalt, sondern auf eine höchst eigentümliche Art und Weise. An 6 aufeinanderfolgenden Tagen sollen die Israeliten die Stadt je einmal umrunden und am 7. Tag 7-mal. Und dann geschieht das Unfassbare. Bei dem Klang von Widderhörnern, die in der Lutherbibel als Posaunen bezeichnet werden, und von heftigem Kriegsgeschrei von Seiten der Israeliten stürzt die Stadtmauer von Jericho ein. Zwar gibt es den Versuch, diesen Einsturz mit einem Erdbeben zu erklären, das just am 7. Tage stattgefunden haben soll, oder mit dem Einfluss von Schallwellen auf das Mauerwerk. Doch egal, ob einer dieser Erklärungsversuche zutrifft oder nicht, der erste Sieg, den die Israeliten im Land Kanaan erringen, ist im Grunde nicht ihr eigener Sieg, sondern der Sieg ihres großen Gottes. Ein prägnanter lateinischer Satz, der auf einen Komödiendichter aus dem 3. Jahrhundert vor Christus zurückgehen soll, lautet Homo homini lupus. Auf Deutsch, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Damit ist gemeint, der Mensch ist der gefährlichste Feind für seine Mitmenschen. Doch ich fürchte, nicht nur für seine Mitmenschen, sondern auch für sich persönlich ist der Mensch ein gefährlicher Feind. Ich spreche von dem alten Menschen in uns, dem alten Adam in seiner Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit, der sich immer wieder zu Wort meldet. Mit Erschrecken stelle ich manchmal fest, dass er dasselbe Gehirn benutzt wie ich, doch er produziert damit nur negative Gedanken. Der alte Adam benutzt auch meine Hände, aber vor allem, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, dieser unverschämte Kerl kann einem das Leben wirklich schwer machen, denn er will Christen generell davon abhalten, sich im Alltag als Christen zu bewähren. Der deutsche Reformator Martin Luther soll einmal gesagt haben, wir müssen den alten Adam Tag für Tag ersäufen. Daraufhin hat jemand augenzwinkernd ergänzt, möglicherweise war es sogar Luther selbst, ja richtig, aber das Aas kann schwimmen. In der Tat ist es nicht einfach, das alte Ich, die eigene sündige Wesensart, zu bekämpfen. Zunächst einmal muss man sich selbst eingestehen, dass es dieses alte Ich gibt. Und man muss sich ernsthaft die Frage stellen, ob man es tatsächlich loswerden will. Wenn man immer nur von den eigenen kleinen Schwächen redet oder von Versuchungen, denen man nun mal nicht widerstehen könne, dann stehen die Chancen schlecht, dass sich etwas ändert. Denn anscheinend nehmen wir das alte Ich, den alten Menschen oder den alten Adam in uns nicht ernst. Dabei heißt es im Epheserbrief Kapitel 4 ausdrücklich, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Mit dieser Aufforderung wendet sich Paulus nicht etwa an unbekehrte Heiden, sondern an Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Deshalb sagte ich vorhin, man muss sich selbst eingestehen, dass die alte sündige Wesensart immer noch in einem steckt. Und man muss sich fragen, ob man sie ernsthaft loswerden will. Was die Sache wirklich schwierig macht, ist die Tatsache, dass der alte Adam gern Verstecken spielt. Er liebt es, sich so zu verhalten, dass man von außen nur einen braven und stets aufrichtigen Christen wahrnimmt. Auf diese Weise, gut getarnt, hat er die besten Erfolgsaussichten. Denn niemand, nicht einmal der betreffende Christ selber, ahnt auch nur im Entferntesten, wie viel Sündhaftigkeit noch in dem alten Menschen steckt und zu welchen Taten er unter Umständen fähig ist. Ich erinnere an das berühmte Zitat des Apostels Paulus. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Also, unterschätzen wir nicht den alten Adam, der tief in uns steckt. Während ich Ihnen das alles erzähle, kommt Ihnen vielleicht der Gedanke, in dieser Sendung sollte es doch eigentlich um einen weiteren Abschnitt aus dem Buch Josua gehen und nicht um den alten Adam. Nun ja, da haben Sie recht, aber der alte Adam bekommt auch im Josua-Buch seinen Auftritt. Erinnern Sie sich noch an das, was Josua den Israeliten sagte, kurz bevor sie die Stadt Jericho eroberten? Er sagte, hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Wie ist diese Anweisung zu verstehen? Ich würde es folgendermaßen ausdrücken. Weil im Grunde nicht die Israeliten, sondern Gott den Kampf gegen die Stadt Jericho geführt hat, darf nichts aus der Stadt in menschlichen Besitz kommen. Die Einwohner dürfen nicht zu Sklaven gemacht und Wertgegenstände nicht als Beute einfach mitgenommen werden. Alles muss Gott übereignet werden, entweder durch Vernichtung oder durch eine Weihe an Gottes Heiligtum. Dieses Vorgehen, das wir heute kaum noch nachvollziehen können, wird im Bibeltext mit dem Begriff den Bann vollstrecken beschrieben. Und wenn Israel den Bann nicht an Jericho vollstreckt hätte, wäre es selbst unter diesen Bann geraten. Und jetzt kommt der alte Adam ins Spiel. Denn jemand von den Israeliten, lassen wir den Bibeltext doch selber zu Wort kommen. Im Josua-Buch heißt es ganz am Anfang von Kapitel 7, aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Geht es Ihnen auch so, dass sich etwas in Ihnen sträubt, wenn Sie über diesen Vers nachdenken? Die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan nahm sich etwas davon. Und obwohl nur Achan etwas davon nahm, entbrannte Gottes Zorn über die Israeliten. Heute sind wir es nicht gewohnt, eine solche Form der Kollektivschuld zu akzeptieren. In unseren Augen ist einzig und allein Achan der Schuldige. Aber weil es hier nicht um einen Strafprozess geht, sondern weil das Volk Israel auch eine geistliche Gemeinschaft darstellt, möchte ich folgenden Vergleich ziehen. Wenn heutzutage die Kirche, wie es immer so schön heißt, in Verruf gerät, wenn man ihr vorwirft, zu lasch, zu altmodisch, zu reich, zu selbstbezogen zu sein, dann geht es im Grunde auch nur um einzelne Kirchen, um einzelne Gemeinden, manchmal auch nur um einzelne Personen, auf die diese Vorwürfe zutreffen. Aber trotzdem gibt in einem solchen Fall die gesamte Kirche ein schlechtes Bild ab. Der Apostel Paulus würde dazu vermutlich aus seinem ersten Korintherbrief zitieren, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Auf ganz ähnliche Weise leidet in unserem Bibeltext das ganze Volk Israel unter der Sünde, die Achan begangen hat. Und damit wieder zurück zum Josua-Buch, Kapitel 7. Ab Vers 2 wird berichtet, dass sich die Israeliten nach der Eroberung Jerichos nun einer zweiten Stadt zuwenden, die aus strategischen Gründen erobert werden soll. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen, geht hinauf und erkundet das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm, lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. Das Ganze wird sich nur wenig später als eine grobe Fehleinschätzung erweisen. Während die Israeliten keine Probleme mit der gut befestigten Stadt Jericho hatten, fordert der Kampf um die kleine Stadt im Bergland die ersten Todesopfer. Mich erinnert das an die Art und Weise, wie manche Christen mit den Versuchungen in ihrem Alltag umgehen. Der Umgang mit Geld zum Beispiel ist für den einen überhaupt kein Problem. Obwohl das eigene Gehalt nicht gerade üppig ist, kommt die betreffende Person gut damit aus und gibt sogar anderen noch etwas davon ab. Doch es wäre ein großer Fehler, wenn dieser Christ daraus schlussfolgern würde, dass ihm auch andere Versuchungen nichts anhaben könnten. Vielleicht neigt er zu Jähzorn und belastet damit sein Familienleben. Oder es fällt ihm schwer, seiner Ehefrau die Treue zu halten. Also bildlich gesprochen, wer Jericho mit Bravour erobert hat, soll nicht denken, dass die Eroberung von Ai für ihn ein Kinderspiel sei. In beiden Fällen kommt es darauf an, Gott an seiner Seite zu haben. Und genau das ist bei den Israeliten nicht der Fall, als sie die Stadt Ai im Handstreich erobern wollen. Denn Achan, der etwas von der Kriegsbeute aus Jericho beiseite geschafft hatte, ließ Gott auf Distanz gehen zu dem, was die Israeliten vorhatten. Ich lese weiter ab Vers 4. So zogen hinauf vom Volk etwa 3000 Mann, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Volks und ward zu Wasser. Es zerfloss ihnen das Herz, würde man heute wohl sagen. Erneut möchte ich den Vergleich mit den Versuchungen im Alltag eines Christen heranziehen. Gegen die eine Versuchung scheint dieser Christ oder diese eine Christin fast immun zu sein. Im Kampf gegen eine andere Versuchung scheitert er dagegen kläglich. Zusammen mit dem Apostel Paulus überkommt ihn schließlich die Erkenntnis: Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Anders ausgedrückt, mir fehlt einfach die Kraft, ein geistliches Leben zu führen. Doch Gott verlangt das auch gar nicht von den Christen, sondern, so drückt Paulus es aus, Christus lebt in mir. Im Galaterbrief Kapitel 2 schreibt er: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Und im 8. Kapitel des Römerbriefes betont Paulus, dass der Heilige Geist einen Menschen von innen heraus so verändern kann, dass diese Veränderung auch äußerlich sichtbar und spürbar wird. Doch nun wieder zurück zu den Israeliten, die den Tod von 36 Männern beklagen. Alle fragen sich: Wie konnte es dazu kommen? Warum ist Gott nicht mehr auf unserer Seite? Aus Josua 7 lese ich weiter ab Vers 6. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach, Herr, Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? O, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit überkommen Josua. Und seine Klage klingt ganz ähnlich wie die Klage des Volkes während der Wüstenwanderung. Statt »O, wären wir doch bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben«, ruft er jetzt eben »O, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären«. Was das Gleiche bedeutet wie »Ach, hätten wir das verheißene Land doch niemals betreten«. Josua kann einfach nicht verstehen, warum die Schlacht um die Stadt Ai für seine Leute zum Desaster wurde. Und so zerreißt er aus lauter Trauer und Schmerz seine Kleider und schreit zu Gott, weiter ab Vers 8, »Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun?« Interessant finde ich, dass Gott auf diese Frage sofort antwortet. Und zwar auf eine Art und Weise, die signalisiert: Steh auf, Josua, und jammere nicht herum, sondern kümmere dich um die Wurzel des Problems. Denn in euren Reihen gab es ein schwerwiegendes Vergehen. Tja, vielleicht sollten auch manche Christen weniger Zeit mit Weinen und Klagen verbringen und sich von Gott lieber die Ursachen gewisser Probleme zeigen lassen. In unserem Bibeltext wird in den Versen 10 bis 12 berichtet: Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben's verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Das Gebannte, ich sag's nochmal in aller Kürze, damit ist alles gemeint, was erbeutet wurde. Weil Gott aber den Kampf gegen die Stadt Jericho geführt hatte, durfte nichts davon in menschlichen Besitz kommen. Alles musste Gott übereignet werden, entweder durch Vernichtung oder indem es Gott geweiht wurde. Josua wusste allerdings bis zu diesem Zeitpunkt nichts davon, dass etwas von der Beute unrechtmäßig abgezweigt wurde. Deshalb fordert Gott ihn auf, weiter ab Vers 13, »Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch auf morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel, darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem anderen, und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem anderen. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen. Und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten, Mann für Mann. In den vier darauffolgenden Versen wird geschildert, wie zuerst das ganze Volk Israel antreten muss. Dann konzentriert sich die Suche nach dem Schuldigen auf den Stamm Juda, dann auf die Sippe der Seracheter und schließlich wird Achan für schuldig befunden, der bereits vorneweg in Vers 1 unseres Bibeltextes genannt wurde. Dieses ganze langwierige Verfahren zeigt, wie schwierig es manchmal sein kann, die Sünde in den eigenen Reihen aufzuspüren. Die Sünden der anderen dagegen, wer auch immer die anderen sein mögen, die Politiker etwa, die Reichen im Lande oder die Andersgläubigen, nun, die Sünden der anderen fallen einem immer sofort ins Auge. Unter den Israeliten wird also Achan ausfindig gemacht. Dazu weiter ab Vers 19. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich, und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde, in meinem Zelt und das Silber darunter. Für Achan bestand der Weg zur Sünde aus drei Schritten. Er sah etwas unter der Beute, es gelüstete ihn und er nahm es. Aus meiner Sicht ist das heute oft genauso, wenn wir sündigen. Die Sünde kommt nicht einfach über uns von einer Sekunde auf die andere, sondern sie schafft sich allmählich Raum in unserem Leben. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes haben wir die Möglichkeit, sie zu entlarven und sie daran zu hindern, sich weiter zu entfalten. Im Gegensatz zu Achan, der wenig später die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommt, haben wir jedoch die Möglichkeit, uns unter die Gnade Gottes zu flüchten. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, heißt es dazu: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wichtig scheint mir zu sein, dass wir nicht einfach immer nur pauschal beten, Herr, vergib mir meine Schuld, sondern dass wir die einzelnen Sünden auch bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, schreibt Johannes, so ist er treu und gerecht. Also, lieber ganz konkret beten. Es tut mir leid, Herr, dass ich heute Morgen meine Kinder so angeraunzt habe. Bitte vergib mir. Oder Entschuldige bitte, dass ich am Arbeitsplatz immer nur an meinen eigenen Vorteil denke. Wie eben schon angedeutet, kann Achan nicht damit rechnen, dass sein Bekenntnis ausreicht, um die schwere Schuld, die er auf sich selbst und auf das Volk geladen hat, aus der Welt zu schaffen. Er hat gegen das Gesetz verstoßen und wird deshalb auch nach den Regeln des Gesetzes bestraft. Zumal sein Vergehen indirekt zur Folge hatte, dass bei dem Versuch, die Stadt Ai zu erobern, 36 Israeliten ihr Leben verloren. Ab Vers 24 wird berichtet: Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, so betrübt dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal Achor, das Unglückstal, bis auf diesen Tag. Genauso wie im vierten Buch Mose die Anhänger der sogenannten Rotte Korach dadurch bestraft wurden, dass die Sippen dieser Männer mitsamt ihrer Habe ausgelöscht wurden, so trifft die Strafe auch hier die ganze Familie Achans. Dass die Sünde auch in neutestamentlicher Zeit durchaus als todeswürdiges Verbrechen angesehen wurde, macht der Apostel Paulus im Römerbrief deutlich. Dort heißt es in Kapitel 8: Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Aber sogleich fügt er hinzu: Wenn ihr aber durch den Heiligen Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Achans Sünde forderte eine harte Bestrafung im Rahmen des alttestamentlichen Gesetzes. Für die Menschen heute gilt dagegen das Angebot der Gnade, die Jesus jedem schenken möchte, der ihn darum bittet. Deshalb noch einmal diese wichtige Aussage aus dem ersten Johannesbrief: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Im Josua-Buch erreichen wir nun das Kapitel 8. Die Eroberung der verhältnismäßig kleinen Stadt Ai war also fehlgeschlagen, weil Gott den Israeliten seinen Beistand versagte, und zwar wegen der Sünde Achans. Nach seinem Bekenntnis und seiner Bestrafung ist Gott nun bereit, den Israeliten auch den Sieg über die Stadt Ai zu schenken. In den Versen 1 und 2 wird berichtet: Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und verzage nicht. Nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mache dich auf und zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner Stadt und seinem Land in deine Hände gegeben. Und du sollst mit Ai und seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem König getan hast, nur dass ihr die Beute und das Vieh unter euch teilen sollt. Lege einen Hinterhalt hinter die Stadt. Obwohl die Stadt Ai eher klein ist, soll das ganze Heer gegen sie kämpfen. Und während es den Israeliten nach der Eroberung Jerichos strengstens verboten war, etwas von der Beute für sich zu behalten, sind die Spielregeln diesmal völlig anders. Über die Gründe weiß man nichts Genaues, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es in Jericho ansteckende Krankheiten gab, die durch die Beute, die auch aus Menschen und Tieren bestehen konnte, auf die Israeliten übertragen worden wären. Das ist aber nur ein Erklärungsversuch meinerseits. Bleiben wir bei den Fakten. Josua bekommt also von Gott den Befehl, Vers 2, die Stadt Ai durch einen Hinterhalt zu erobern. Weiter ab Vers 3. Da machte sich Josua auf und das ganze Kriegsvolk, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua erwählte 30.000 streitbare Männer und sandte sie aus bei Nacht und gebot ihnen: Seht zu, ihr sollt der Hinterhalt sein hinter der Stadt. Entfernt euch aber nicht allzu weit von der Stadt und seid allesamt bereit. Ich aber und das ganze Kriegsvolk, das bei mir ist, wollen nahe an die Stadt heranrücken. und wenn sie ausziehen, uns entgegen wie das erste Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen, damit sie uns nachjagen, bis wir sie von der Stadt weglocken. Denn sie werden denken, wir fliehen vor ihnen wie das erste Mal. Und wenn wir vor ihnen fliehen, sollt ihr hervorbrechen aus dem Hinterhalt und die Stadt einnehmen. Denn der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hände geben. Ich möchte an dieser Stelle gern noch einmal an meine Aussage von vorhin erinnern. Während die Israeliten keine Probleme bei der Eroberung der gut befestigten Stadt Jericho hatten, erforderte der Kampf um die kleine Stadt Ai einen recht großen Aufwand. Nehmen wir die Städte Jericho und Ai als Sinnbild für alles Weltliche, das von den Israeliten bekämpft wurde, so kann man daraus den Schluss ziehen, wir allein werden es als Christen nicht schaffen, gegen die verschiedenen Versuchungen im Alltag erfolgreich anzukämpfen. Während der alte Adam, also unsere alte Wesensart, in dem einen Fall möglicherweise leicht überwältigt werden kann, braucht es in einem anderen Fall viel Kraft und Stärke. Diese Kraft und diese Stärke will Gott uns zur Verfügung stellen. Denn Jesus Christus ist nicht nur deshalb am Kreuz gestorben, um uns Erlösung zu schenken, sondern auch, um unsere sündige Natur zu bekämpfen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, und ich verwende an dieser Stelle eine moderne Bibelübersetzung, Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, und jetzt kommt die entsprechende Stelle, damit wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Nur wer sich von Gott leiten lässt, kann einen Sieg erringen. Diese Erfahrung macht auch Josua. In unserem Bibeltext, in den Versen 8 bis 29, wird berichtet, wie die Eroberung der Stadt Ai schließlich doch noch gelingt. Nämlich, indem sich Josua und die anderen Israeliten ganz genau an Gottes Anweisungen halten. Gern können Sie sich diesen Textabschnitt selbst einmal durchlesen. In der nächsten Sendung möchte ich dann mit dem letzten Abschnitt von Kapitel 8 weitermachen, der mit Vers 30 beginnt. Die Eroberung der Stadt Ai gelang den Israeliten also nicht auf Anhieb und sie kostete immerhin 36 Kämpfern das Leben. Trotzdem droht schon bald neues Ungemach. Dem Volk der Gibeoniter gelingt es durch eine List, dass sich die Israeliten entgegen dem ausdrücklichen Willen Gottes mit ihnen verbünden. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.